WDR 5. Radio zum Mitnehmen.
Mit Achim Schmitz-Forte. Willkommen hier bei uns und willkommen zur Redezeit in Neugegenügt. Bei mir zu Gast ist ein Paar, das sich vorgenommen hatte, darüber werden wir gleich reden, ein Kind zu bekommen. Die beiden waren damals 30, 35 Jahre alt, also ein gutes Alter, um sich für ein Kind zu entscheiden. Und haben es versucht, auf dem vergnüglichen, genussvollen, natürlichen Wege, was nicht funktioniert hat. Und haben dann den Weg gewählt, eine sogenannte künstliche Befruchtung zu versuchen. Und diese Geschichte, die haben Sie, Tom Feibner, aufgeschrieben in einem Buch. Ich freue mich erstmal, dass Sie hier sind, Tom Feibner und seine Partnerin Auriane. Willkommen.
Hallo.
Dankeschön. Hallo.
Herr Feibner, Sie haben, wie gesagt, die Geschichte aufgeschrieben. Sie haben ein Buch daraus gemacht. Und mich interessiert erstmal, und zwar von Ihnen beiden am Anfang, warum wollten Sie damals eigentlich ein Kind haben? Damals.
Ja, weil die Zeit dafür reif war, sage ich mal. Also das ist, denke ich, jetzt nicht untypisch, das, was wir da erlebt haben, uns vorgenommen haben, auch jetzt für Leute jetzt unserer Generation, sage ich mal, macht halt seine Ausbildung, Studium, was auch immer, arbeitet ein paar Jahre lang. Und irgendwann kommt dann die Zeit, wo man dann auch sagt, ja, jetzt habe ich alles so weit gefunden, wie ich es wollte. Und dann ist es der nächste Schritt zu sagen, jetzt möchten wir ein Kind zusammen haben. Und so kam das dann ins Rollen, sage ich mal.
Genau.
Die männliche Sichtweise ist eine Entscheidung, ein Zeitpunkt, ein biografischer Zeitpunkt. Wie war das bei Ihnen? War das vielleicht noch mehr?
Also bei mir kam es eher aus dem Bauch raus. Um uns herum, die Mädels wurden alle auf einmal schwanger, man sieht überall dicke Bäuche und denkt, vielleicht wird jetzt doch auch der Zeitpunkt für uns reif, dass wir uns auch mal um eine kleine eigene Familie kümmern. Und ja, so ist es eigentlich entstanden.
Sie waren damals noch nicht verheiratet?
Nein, sind wir auch heute noch nicht.
Ja. aber dieses Familienmodell war nicht nur in Ihrem Kopf, sondern auch offensichtlich in Ihrer Seele tief verankert?
Genau. Also wir haben damals zusammengelebt. Mhm. Das Thema Heirat an sich war eigentlich kein so großes Thema zu dem Zeitpunkt. Ja, eigentlich eher das Babythema war Sache bei uns. Ja.
Also auch für mich, das war schon auch ein Wunsch, der kam. Also ich komme selber aus einer intakten Familie mit Geschwistern und es war für mich eigentlich immer so eigentlich das Erstrebenswerte. Ja. Also wenn man das einmal erreicht hat, dann hat man sowas, ja, und dann kann man sagen, so, jetzt habe ich alles hingekriegt, ne? Also Haus bauen, Baumpflanzen, Kind zeugen und vielleicht noch dickes Auto fahren, großen Fernseher, aber das war es dann so, was man so sich vom Leben erwarten kann. Also so ein ganz tiefer Wunsch auch.
Weil es so voll zur Vollständigkeit dazugehört?
Ja, schon, kann man schon sagen, doch, ich glaube schon, ja, das ist dann, das ist ja auch, schwingt ja auch bei dem Thema auch so mit, so nach dem Motto, man muss sich ja irgendwann dann sich auch mal fortpflanzen, also muss, ist jetzt so krass dahergesagt, ja, aber jede Art hat ja auch hier eine Art Erhaltungstrieb, sag ich mal, und wir Menschen natürlich auch, weil sonst würde das mit dem Sex auch nicht so viel Spaß machen, wenn wir den nicht hätten, und das ist, glaube ich, viel, viel stärker in uns drin, als wir glauben, dass es tatsächlich da ist, wenn man sagt, naja, man braucht ja keine Kinder und kann ja auch so glücklich sein, das ist so nur ein Teil der Wahrheit, denke ich mal.
Sie haben gelacht jetzt eben. Warum?
Die hat gelacht, weil ich Sex gesagt habe.
Genau.
Ich hatte jetzt mehr dahinter vermutet, ehrlich gesagt. Apropos Sex, das war natürlich sozusagen der erste Schritt, dass Sie auf ganz normale, in Anführungsstrichen, Weise versucht haben, ein Kind zu bekommen, was nicht geklappt hat.
Leider nein.
Mhm. Und dann haben Sie einen Weg darüber hinaus gewählt. Auriane, können Sie erzählen, wie das dann vor sich gegangen ist?
Ja, zuerst mal geht man natürlich zum Arzt und lässt sich erstmal untersuchen. Und ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass es an mir liegen könnte, dass ich nicht schwanger werde, weil ich einfach von der Vorgeschichte oftmals krank war, Unterleibsprobleme hatte, Entzündungen, Operationen. Und war eigentlich im ersten Moment erleichtert, als ich gehört habe, dass es nicht an mir liegt. Mag jetzt sich vielleicht hart anhören, aber aus medizinischer Sicht ist es natürlich einfacher, wenn bei der Frau alles in Ordnung ist, körperlich gesehen, und das Problem in Anführungsstrichen beim Manne liegt. Ja, und dann ging es los. Man geht zum Arzt, lässt sich Termine vergeben. Er war beim Urologen, hat sich untersuchen lassen, wo genau jetzt das Problem ist. Ja. Man geht zum Frauenarzt, lässt sich verschiedene Spezialisten dann geben und macht Termine aus, lässt sich beraten, was man alles machen kann, was es überhaupt gibt, und ist erstmal ziemlich überfordert mit der ganzen Situation.
Das Problem war was? Oder ist was?
Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt damals also zu wenig gesunde Spermien produziert. Und also selbst die da waren, waren nicht in einer Form, dass man sagen könnte, dass sie für die Fortpflanzung taugen.
Was nicht so ungewöhnlich ist. Kommt ja oft öfter vor.
Ja, das kommt schon oft vor. Also es kommt vor allem auch immer häufiger vor in unserer Gesellschaft. Also ich habe Zahlen gehört auch so, dass also die Fruchtbarkeitsrate da um 50% gesunken ist. Also dass sie, also wenn sie da reinkommen, sind unglaublich viel, was sie mit Zahlen und Statistiken bombardiert werden. Ja, also sie brauchen irgendwie 20.000 gesunde Spermien laut WHO. Und ich glaube, nach dem Krieg waren es noch 100.000 im Schnitt pro Mann. Heute sind es bloß noch 50.000 im Schnitt pro Mann. Und auch dann die Form, die Qualität, wie die aussehen, welche sehen normal aus, wie viel Prozent sind deformiert, wie bewegen sie sich. Das geht immer nach unten von den Zahlen her. Und bei mir war halt alles irgendwie ziemlich unten. Also sicherer Abstiegsplatz, könnte man im Fußball sagen, war das. Und es gibt aber trotzdem natürlich Mittel und Wege dann, das in den Kliniken entsprechend damit umzugehen, was draus zu machen.
Und das stellt man sich von außen erstmal so simpel vor. Man braucht eine Eizelle, man braucht Sperma, in welcher Qualität auch immer. Da kann man ein bisschen nachhelfen und dann tut man das sozusagen in Reagenzglas und die Sache nimmt von selber ihren Lauf. Ariane, offensichtlich ist das nicht so einfach. Nee, in was für eine Maschinerie sind Sie da reingeraten?
Für mich war es eine reine Spritzenzeit. Man muss ja erstmal Eierherz züchten im Körper, sage ich jetzt mal.
Da kriegen Sie Hormone.
Ja, genau, ich habe Hormone gespritzt. Also ich muss mir selber musste zu der Zeit mir zweimal am Tag eine Spritze setzen. Es wurden dann beim ersten Versuch, ich glaube 14 Eizellen waren das dann, wo bei mir herangereift sind. Die sind dann unter einer Vollnarkose entnommen worden, nach einer gewissen Zeit, nachdem sie reif waren. Ja, und der Weg dahin, diese 14 Tage, waren schon sehr lang, auch psychisch gesehen.
Wieso?
Ja. Ja, das ist einfach nicht natürlich. Man setzt sich da Spritzen, dann weiß, da wächst jetzt was ran, aber eigentlich ist es ja nicht das so, wie man sich das vorgestellt hat.
Haben Sie sich körperlich unwohl gefühlt oder psychisch unwohl gefühlt oder beides?
Ich glaube beides. Beides, ja. Diese Überwindung, sich erstmal so eine Spritze in den Bauch zu rammen, sage ich, war schon relativ groß. Also es tut ja natürlich auch weh, aber auch diese Überwindung, sich da wirklich in die Haut rein und es tut auch weh und es ist unangenehm und man muss dann einen gewissen Zeitplan auch einhalten, weil man es immer zu einem relativ gleichen Zeitpunkt am Tag machen muss und ja, das Leben ist in der Zeit schon relativ eingeschränkt. Es richtet sich alles nach Spritze, Spritze, Spritze und klar, das körperliche Unwohlsein kommt dann auch dazu. Ich habe relativ stark zugenommen durch die Hormone, bin launisch geworden, zickig geworden.
Ach so.
Nicht mehr als sonst, klar. Nee, es war schon sehr anstrengend psychisch. Ja. Und dann die Kontrolltermine beim Arzt und man muss das ja alles dann auch organisieren mit der Arbeit, dass da auch noch alles passt und dass da keine negative Stimmung aufkommt. Und es war schon anstrengend, ja.
Ist das schmerzhaft?
Das Spritzen an sich, nee. Klar, es tut natürlich weh, es ist ein Piekser. Und,
ich meine auch die Entnahme von Eizellen, das ist ja alles nicht so ganz. Ich glaube, da kriegt man eine Vollnarkose. Oder Sie haben eine Vollnarkose verpasst bekommen.
Ich habe eine Vollnarkose, das ist aber normal bei der Entnahme. Ich weiß aber gar nicht genau, wie das geht. Die fuchteln sich da halt rein und holen die Eier raus. Wie genau, weiß ich gar nicht. Und das geht aber relativ gut. Also die Vollnarkose an sich habe ich relativ gut verarbeitet. Was schlimmer war, was nicht geplant war, bei der Wiedereinführung, nachdem das Ei befruchtet wurde, dass ich da nochmal eine Vollnarkose gebraucht habe und die war schlimmer. Da habe ich relativ lang gebraucht, um das körperlich dann auch wieder wegzustecken. Das war, ja.
Also Ihr Körper wird richtig massiv manipuliert. Erst Hormone, damit da die Eier heranreifen, in auch höherer Zahl, damit man sie entnehmen kann. Genau. Dann Hormone, damit Ihr Reproduktionsapparat sozusagen auf eine Schwangerschaft, die ja noch nicht da ist, vorbereitet wird. Und dann wird ein Ei da reingesetzt, ein befruchtetes.
Genau.
Und dann?
Dann wartet man 14 Tage mit Bangen und Hoffen, dass es vielleicht doch geklappt haben könnte, weil die Wahrscheinlichkeit beim ersten Versuch ist, glaube ich, bei 30% waren es.
30% ungefähr, ja.
Und nach 14 Tagen geht man dann wieder zu seinem Spezialisten, lässt sich Blut abnehmen, abends darf man dann anrufen, ist positiv, ist negativ und ja, dann ist alles, wenn man dann das Wort negativ hört, ist alles Hoffen und Bangen vorbei gewesen. Da ist erstmal ein Loch da und denkt, war all der Aufwand, alles umsonst gewesen.
Genau, ein Haufen Geld ist auch weg.
Ja, ist natürlich auch eine
finanzielle Sache. Um mal die männliche Sichtweise wieder an den Tisch zu bringen.
Ja.
Also es hört sich jetzt alles natürlich schon, wir sehen das ja auch mit einem bestimmten Abstand jetzt auch, ja. Das Interessante daran ist, das hört sich jetzt alles sehr, sehr grausam an. Wenn Sie aber mal diesen Weg beschreiten und da reinkommen, dann machen Sie das, also zumindest war es bei uns relativ klaglos. Also Sie denken da auch nicht groß drüber nach. Es ist ja oft so, ich denke, jeder hat auch schon im Fernsehen Reportagen gesehen und kennt jemand und fragt sich dann, warum tun sich die Menschen das eigentlich an? Ist das nicht alles irgendwie ein Riesenwahnsinn? Das geht aber so relativ schleichend. Ja. Auch sobald Sie mal Frieden geschlossen haben mit dem, was Sie vorher sagten, man nimmt da so ein Reagenzglas und tut da so die Eizellen, das Spermium rein. Sobald Sie das mal für sich begriffen haben und sagen, ja, das ist dann so, dann sind Sie eigentlich schon auf diesem Weg drauf und haben sich eigentlich auch schon verabschiedet von diesem, man zeugt ein Kind auf normale, natürliche Weise, sage ich mal. Normal will ich jetzt gar nicht sagen, wer weiß, wie es in 50 Jahren aussieht, aber so, wie es die Natur eigentlich wollte. Und dann ziehen Sie das von selbst relativ straight auch durch und sagen Sie, ja, so ist es eben. Und man kommt da halt auch dann ganz schwer wieder runter, weil man will ja den Erfolg haben. Ja, man hat sich ja das Ziel gesetzt und man hat viel Geld und viel Aufwand und viel Mühe investiert und alle anderen werden schwanger und wir wollen es ja auch werden. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo der Erfolg ganz wichtig ist. Ja, Sie müssen ja in allem, was Sie tun, Erfolg haben. Sie dürfen ja keinen Misserfolg haben, sonst sind Sie ja ein Loser. Und wer will schon ein Loser sein?
Hat das dann noch mit einem Kind zu tun oder ist das dann ein Projekt, was man verfolgt?
Mein Projekt war das Kind. Ich wollte dieses Kind haben.
Ja, also es ist eigentlich eher ein Projekt, kann man auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich einen Ordner angelegt habe fürs Kind, war das für mich ein Projekt.
Sie haben jetzt das Gegenteil gesagt voneinander, oder?
Ja. Also ich bin da, glaube ich, eher der bauchdenkende Teil in der Hinsicht. Also mir ging es schon ums Baby. Das Finanzielle war dann geregelt, das war dann für mich ad acta gelegt und ich wollte dieses Baby haben.
Und Sie?
Ich wollte natürlich auch ein Baby haben. Ich habe mich aber wirklich sehr schwer getan, diesen Weg zu beschreiten. Und wie ich dann gesagt habe, in dem Moment, wo ich das erste Mal einen Ordner einfach angelegt habe, wo die ganzen Broschüren alles reinkamen, dann war es für mich leichter. Ja, weil dann war das irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es auch, kann man auch gut sagen, ein Mann-Frau-Unterschied. Ich würde da nie bestreiten wollen, ich wollte kein Baby, sondern ich will ein Projekt durchziehen. Aber in dem Moment war das irgendwas, damit konnte ich dann richtig gut umgehen auf einmal. Ja,
weil ich meine das nicht böse, weil es geht mir darum, das Ganze vermute ich, kriege ja eine Eigendynamik. Sie haben das ansatzweise auch so geschildert. Ja. Ne? Und die würde ich gerne verstehen.
Ja, das ist schwierig für jemanden, der es nicht macht. Das geht so.
Ich kann es auch noch schärfer von außen sagen. Okay. Ich habe natürlich in Ihrem Buch gelesen und mir kommt das Ganze wie schierer Terror vor. Man wird körperlich manipuliert, man ist psychisch unter Druck, man ist womöglich unter Erfolgszwang und dann kommt genau dieser Gedanke, den Sie eben erwähnt haben, um Himmels Willen, warum macht das jemand? Warum haben Sie es gemacht? Aus heutiger Sicht.
Es gab keine Alternative zu dem Zeitpunkt für uns. Okay, die Alternative wäre gewesen, wir heiraten. Was zu dem Zeitpunkt auch nicht so ohne weiteres war, ging nicht so ohne weiteres bei uns. Oder wir adoptieren irgendwie ein Kind. Und das war für uns eigentlich von vornherein klar, dass wir das nicht wollen. Wir wollten ein Baby, aber
ein
eigenes Baby.
Und diese Prozedur war das dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat sich doch Ihr ganzes Leben danach getaktet in der Zeit, oder?
In der Zeit auf jeden Fall.
Ja, genau.
Also ein ganzes Jahr bis zu dem Punkt.
Ja.
Bis wir dann da waren.
Vor allem, wenn Sie dabei sind, auch eben mit den ganzen Hormonen und sowas, ja, also da bekommt das Wort Zyklus eine ganz andere Bedeutung für Sie, also auch für mich als Mann, ja, das ist ja also wirklich teilweise dann müssen Sie schon bestimmte Dinge halt auch wirklich auf die Stunde genau verabreichen, weil sonst war es halt alles umsonst und bin ich dann schon dann auch dann mal abends irgendwie wie die Feuerwehr durch die Stadt gefahren, um noch aus dem Kühlschrank rechtzeitig das Zeug zu bekommen und meiner Partnerin zu geben, dass das noch was wird in diesem Zyklus. So ist es. Aber als Sie vorhin gefragt haben, wie kommt man da so rein? Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, es ist ein ganz, ganz schleichender Prozess. Ja. Sie gehen dann halt mal zum Arzt und er sagt Ihnen dann halt mal was. Ja. Und dann gehen Sie mal in so ein Labor und um da Ihren Samen zu gewinnen, wie es mein Urologe gesagt hat. Das fand ich ein sehr schönes Wort. Und ich war dann eben beim Gewinnen dann dabei und dann kriegen Sie das Ergebnis auf so einem Zettel und dann denken Sie, okay, was machen Sie jetzt? Ja, also wie es aussieht, Sie können nur in die eine Richtung gehen. Und so kommt es dann nach und nach. Und dann haben Sie natürlich in den Kinderwunschzentren oder in den Kliniken, wo Sie das machen, halt natürlich Ärzte und Menschen, die Ihr Handwerk auch verstehen. Ich sage das ganz wertneutral. Also wir fanden uns auch sehr gut aufgehoben dort, muss ich sagen. aber die natürlich dann schon sie bei diesem Ansinnen des Erfolges auch unterstützen und sagen, ja, dann machen wir noch das noch und das noch und jenes und so und das kriegen wir schon hin und andere und Klar, und da sind sie dann voll mit dabei. Da kommen sie auch nicht mal so schnell runter von dem Trip.
Sie haben das nicht noch einmal versucht, oder?
Wir haben es zweimal versucht, ja. Der erste Versuch war ja dann negativ, das war im November. Und die Ärzte sagen, man sollte einen Monat, einen Zyklus warten, bis man mit dem nächsten Versuch starten kann. Das hat sich bei uns dann verzögert, weil ich eine Zyste in der Gebärmutter hatte. War aber nichts Dramatisches. Und wir haben dann, glaube ich, im Januar haben wir, glaube ich, dann nochmal angefangen, gell? Und die zweite Prozedur war, war es auch nochmal eine ICSI, gell?
Also alles das war gleiches Verfahren dann wieder.
Okay. War aber etwas anders für mich, weil wir wussten ja, was auf einen zukommt. Ich wusste, okay, in der Zeit wird es mir übel, mir wird es schlecht gehen. Aber so vom Unterbewusstsein wusste ich dann, irgendwas ist da im Körper. Es ist anders wie beim ersten Mal. Und dann kam dir dann ganz groß die Hoffnung auf, okay, du bist schwanger. Und ja, die zwei Wochen waren wirklich, also die waren viel, viel schlimmer für mich als beim ersten Versuch dann, diese Wartephase.
Inwiefern?
Weil ich unterbewusst habe ich, ahnte ich, dass da was ist. Es ist einfach anders. Ich habe...
Dass da was ist?
Dass ein Baby in mir drin ist. Und ja, mir ging es einfach anders im Vergleich zum ersten Versuch. Und nach zwei Wochen dann der Termin beim Arzt, Blutentnahme, abends ruft man dann an und dann kriegt man dann die Aussage, sie sind zu 70% schwanger, gell? So hat es gesagt.
Ja, also das war...
Ich hab immer gelernt, das geht nicht.
Das dachte ich auch. Ich habe auch gedacht, ich sitze im falschen Film. Was geht jetzt ab?
Also es war schon eine Schwangerschaft, aber die Werte waren halt sehr schwach. Und es war halt dann, es hieß dann immer, da gab es schon welche mit schwächeren Werten, da hat das alles geklappt. Da gab es aber auch welche, die haben dann irgendwie dreimal so hoch gehabt und ist abgegangen. Ja, und dann stehen sie wieder da mit einer Handvoll Zahlen und denken, und was mache ich jetzt damit? Können sie gar nichts machen, einfach abwarten lassen. In dem Moment hat sich dann die Natur gleich wieder ihr Recht geholt und hat gesagt, ich entscheide hier, was läuft und nicht deine Ärzte und deine Hormone, was kommt. So war das dann. Das war auch, weil man auch oft hört, viele Leute machen das so oft hintereinander. So 4 Wochen können wahnsinnig kurz sein. Ja? Also wenn Sie denken, wie schnell die letzten 4 Wochen vorbeigegangen sind, in dem Moment hat sich eigentlich alles entschieden, von gar nicht schwanger bis eventuell 100% schwanger. Und wenn Sie dann sagen, oder wissen, Sie sind gar nicht schwanger, dann legen sie gleich nochmal nach, weil sie denken, was sind 4 Wochen? 4 Wochen ist ja nichts, ja. Und so kommt man dann, glaube ich, auch sehr schnell in diesen Rhythmus rein, dass man es am Endeffekt manche Menschen ja 8, 9, 10 Mal machen und gar nicht mehr wegzubringen sind von der ganzen Thematik.
Also sie waren zu 70% schwanger, oder?
Genau, 4 Tage dann mit Bestätigung vom Arzt und dann hatte ich einen Abgang. Das war es dann erstmal mit dem Thema Baby bei uns.
Und Sie?
Ja, das ist schwierig. Also ich weiß halt, mit dieser Prozedur, das nochmal alles durchgehen zu müssen, das ist schwierig. Also da bin ich eher auf so einer 50-50-Schiene, wo ich sage, einerseits möchte ich gerne ein Kind, aber mit diesem Wissen, was da alles an Energie dahinter stecken muss und Qualen auch, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Das weiß ich nicht.
Wie groß war Ihre Enttäuschung damals? Waren Sie darauf vorbereitet, dass das sein kann, oder waren Sie am Boden zerstört?
Ich war am Boden zerstört. Vor allem, wo man dann hört, das war ein Freitag, wo wir die Info bekommen haben vom Arzt, wir sind zu 70% schwanger. Und ich denke, okay, bei anderen Frauen waren die Werte noch schlechter als bei mir und haben trotzdem ein Baby bekommen. Warum soll es dann bei mir nicht klappen? Da kam dann wirklich die Hoffnung hoch, in 9 Monaten haben wir ein Baby im Arm, ja. Und ja, Montagabends dann, ich habe Blutungen bekommen. Dann nochmal zum Arzt, nochmal zum Bluttest. Und Montagabend war dann das Thema Baby wieder vorbei, weil ich einen Abgang hatte und das war schon ein tiefes Loch, wo ich da drin war. Ich habe es so nach außen hin eigentlich nicht so gezeigt, nur er hat es eigentlich so mitbekommen, wie schlecht es mir ging und meine beste Freundin. Ja, muss man tapfer sein.
War das Loch für Sie genauso tief?
Für mich war es auch tief, auf jeden Fall, klar. Wobei die Sache ist, was ich auch gelernt habe durch die ganze Zeit, es ist einfach ein Unterschied zwischen Mann und Frau, wie das Thema erlebt wird. Ja, das Kind sitzt nicht in mir im Bauch. Ich kriege das ja alles gar nicht mit. Ich sehe es ja nur von außen. Ich kam mir immer so vor wie jemand, der guckt so über die Mauer und sagt, ja, ich bin ja auch dabei. Aber so richtig sind sie einfach nicht dabei. Und dadurch entstehen ganz eigene Männerthematik auch, die ich auch versucht habe, in dem Buch so ein bisschen zu beschreiben oder auch damit auch umzugehen. Ich war schon sehr enttäuscht, ja. Aber wie gesagt, man kommt dann her und hat den Ordner und hat das Projekt und sagt, naja, nicht jedes Projekt geht zum Erfolg und jetzt schauen wir mal und machen wir mal. Und ich denke schon, dass meine Partnerin da viel mehr verletzt und am Boden zerstört war, als ich es gewesen bin, als ich es auch kann einfach.
Was ist diese Männerthematik?
Ja, da kommt einiges zusammen. Einerseits jetzt bei mir oder wie bei anderen auch, dass die Ursache liegt erstmal an mir. Ja. Also ich bin im Prinzip unfruchtbar, kann man sagen. Ja. Die Ärzte sagen natürlich was anderes, aber es ist halt so, damit umzugehen und das zu akzeptieren, auch zu sagen, okay, damit lebe ich. Dann die Sache, dass sie es eben nicht, sie haben es nicht in sich drin, sie können es einfach selber nicht beeinflussen. Sie können jeden Tag drum rumspringen und ich kann Spritzen aufziehen und hinreichen und sonst was, aber mehr kann ich halt einfach nicht tun. Und ich bin dann da morgens um 6 eben in so einem Labor, ich gebe da meinen Samen ab, gewinne ihn mit allem, was halt dazugehört, und den Rest obliegt alles meiner Partnerin und sie muss es dann machen. Und deswegen ist diese Enttäuschung, glaube ich, fühle ich diese Enttäuschung anders, als ich sie gefühlt habe. Aber es war auch so, dass ich die Enttäuschung hatte.
Sie haben sich dann dafür entschieden, es nicht weiter zu versuchen, jedenfalls nicht auf diese Weise.
Wir sind noch am Versuchen, allerdings. Die Wahrscheinlichkeit relativ gering.
Diese Entscheidung, war das dann wiederum ein Riss?
In Bezug auf Phasenriss?
Auf ihren Kinderwunsch.
Naja,
auf diese Möglichkeit.
Der rückte natürlich noch weiter weg, dieser Wunsch nach Kind oder diese Möglichkeit, es durchzusetzen. Das ist, ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich, es geht nicht nochmal, weil ich musste erstmal gucken, dass ich wieder auf festen Füßen auf dem Boden stehe. Und ja, da bin ich, glaube ich, noch immer dabei, einfach zu gucken, ob wir es nochmal versuchen wollen oder nicht. Das weiß ich noch gar nicht.
Hatte das irgendwann, als Sie drin waren in dieser Mühle, in dieser Maschinerie, hatte das was Obsessives, was Sie beherrscht hat so sehr, dass es Ihnen selber unangenehm war?
Also mich jetzt selber nicht, aber ich bin da eher ein Kopfmensch in der Hinsicht. Ich muss es jetzt einfach machen.
Das klang vorhin anders.
Ja, aber ich wusste, okay, ich muss jetzt diese Spritze setzen abends und ein anderer Weg geht nicht. Und das, was halt nebenher dazugehört, die Schmerzen und das Unwohlsein, das gehört einfach dazu und da muss ich jetzt durch. Und andere Frauen haben es auch gemacht und haben nicht gemeckert und nicht gemosert, dann werde ich das doch wohl auch schaffen. Aber eine Obsession, ich weiß es nicht.
Also ich denke, dass es mich beherrscht hat, kann ich für mich auf jeden Fall schon sagen. Ich glaube, es muss sie auch zum gewissen Teil beherrschen, dass sie sowas tun, weil sonst können sie das auch nicht machen. Aber Obsession ist jetzt schon so ein bisschen zu weit gegangen. Ich denke schon, die Veränderung jetzt auch im Nachhinein, auch die Entscheidung, nicht nur, also es hat ein bisschen eine größere Tragweise. Die Frage ist, wie kommen Sie dann wieder runter von sowas? Wie schaffen Sie es auch mit dieser Enttäuschung dann zu leben? Und es hat dann vieles auch einfach mit Loslassen zu tun, mit Ihrem eigenen Leben auch zu tun. Wie gehen Sie weiterhin um mit Ihrem Leben? Wie setzen Sie sich Ihre Ziele? Sind die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, überhaupt die richtigen? Was ist, wenn Sie wieder enttäuscht werden?
Und so wie ist das heute? Sie haben immer noch kein Kind.
Nein.
Müssen wir dazu sagen. Mhm. Wie ist das heute? Hat sich das relativiert?
Also für mich kann ich sagen, was ich dadurch einfach gelernt habe, ist eine ganz große Demut, sage ich mal, vor dem Leben oder vor der Natur und auch jeden Tag so zu nehmen, wie er ist und wie er kommt und auf das zu achten, was einem geschenkt wird. Wir sind so viel dabei, solchen Zielen hinterher zu rennen und alles irgendwie messbar und quantifizierbar zu machen. Wir sehen gar nicht mehr, wie gut es uns eigentlich jeden Tag geht, wie schön es ist. Also man kann sich, sage ich mal ganz platt, drüber ärgern, wenn der Schnee fällt, weil dann die S-Bahn zu spät kommt. Oder man kann sagen, wie schön ist alles draußen weiß, da freue ich mich drüber. Ich kann mich mein Leben lang ärgern über alles Mögliche oder ich kann mich mein Leben lang freuen. Die Entscheidung liegt bei mir.
Wie ist das bei Ihnen?
Das ist schwierig. Also ich denke, wenn es passieren sollte auf natürlichem Weg, ist es schön. Und wenn nicht, dann ist das Thema eigentlich soweit, denke ich, schon für mich gegessen. Wenn es nicht sein soll, dann ist es so. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie einem Traum hinterherlaufen mein Leben lang. Und ich habe jetzt selber auch ein Ziel gesetzt mit 35, wenn ich bis dahin nicht schwanger bin, ist das Thema für mich erledigt, weil ich habe auch noch ein Leben ohne Kind, das ich führen möchte und auch glücklich führen möchte.
Es gibt ja eine irre Geschichte, und da weiß ich nicht, ob die erfunden ist oder wirklich stimmt, in Ihrem Buch, weil manches in Ihrem Buch, haben Sie gesagt, auch ja von Ihnen literarisch verfremdet oder verformt oder verändert worden ist. Hier in dem Buch kommt die Geschichte vor, dass nach einem schlimmen Jahr der Enttäuschung Ihre Spermasituation sich dramatisch verbessert hatte, nach diesem Loslassen. Ist das tatsächlich?
Ja, das stimmt so.
Ist das nicht, auf jeden Fall. Das ist verrückt, oder?
So, ich sag mal, so ist das Leben und so ist die Natur. Also natürlich ist es verrückt aus heutiger Sicht.
Glauben Sie, es hängt zusammen?
Definitiv, auf jeden Fall. Also auch mit, man hört ja auch viele Geschichten von anderen Menschen, wo es ähnlich schlimm aussah, sage ich mal, von den Spermien her, die dann einiges auch psychologisch irgendwie gemacht haben oder weiß ich, wo sich was verändert haben. Und ich denke schon, jetzt meine heutige Situation von meinen Werten her, vom Spermiogramm her, spiegelt schon das wider, dass ich mein Leben, also vieles in meinem Leben geändert habe, vieles anders sehe, in vielen Bereichen ein anderer Mensch bin, als ich früher bin, bescheidener bin, einfach entspannter bin und sich das dann eben so auch ausgewirkt hat.
Schildern Sie das ähnlich?
Ja, ich habe das auch mal hochgerechnet. In 10 Jahren müsste es dann auf natürlichem Wege klappen, wenn die Werte sich...
Jetzt sind wir schon wieder bei den Zahlenspielen. Da sage ich, so wird es nicht funktionieren.
Genau das wollen Sie aufhören, glaube ich. Ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren, Tom Feibner und Ihre Partnerin, Auriane, und dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Ich muss noch sagen, Ihr Buch heißt Babyalarm, Tom Feibner, die Geschichte von einem Mann und einer Frau, die beschlossen, ein Kind zu bekommen. Karin Fischer Verlag. Ist zu haben in der Buchhandlung.
Gibt es überall, ja.
Ja, das war ich Ihnen schuldig, dass ich das
danke
sage.
Danke sehr.
Aber ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren und Ihre Geschichte selber erzählt haben.
Danke. Vielen Dank Ihnen, Herr Schmitz-Forte.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.